D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen bei uns. Heute geht's im Hörsaal um unser Allerbestes. Und da ist es doch auch okay, dass Vater Staat uns hier und da so ein bisschen in die richtige Richtung schubst, damit wir gut und sicher durchs Leben kommen. Weg von der Schokolade hin zur Rohkost. Weg vom Rauchen hin zum Joggen. Und hier kommt es klar, das große Oder.
Für die Befürworter geht es bei Nudges nur um den sanften Stups, mit dem Menschen dazu gebracht werden, eine bestimmte Handlung auszuführen. Immer mehr Verwaltungen, Ministerien, aber auch kleinere administrative Einheiten rund um die Welt probieren Nudges aus. Nudging institutionalisiert sich. Die Hoffnung ist schließlich, dass sich Menschen durch Nudges besser ernähren, das Klima schützen, weniger Energie verbrauchen, zuverlässiger Steuern zahlen, aufmerksamer Auto fahren. Ist der Schokoladenpudding auf Augenhöhe, wird dieser eher gegessen, als wenn er in der zweiten Reihe im Buffet steht. Die absichtliche Platzierung des Apfels auf Augenhöhe, das ist ein Nudge. Nudges stehen im Widerspruch zu demokratischer Selbstgesetzgebung. Nudges bedeuten Manipulation. Nudges nutzen menschliche Schwäche aus oder täuschen Individuen.
Dr. Robert Lepenies will keinen sanften Schubs. Dabei sind doch Nudges gerade dermaßen angesagt. Der Bundestag hat just beschlossen, dass Zigaretten ab Mai nur noch mit Schockfotos auf der Schachtel verkauft werden dürfen. Und wer mag sich schon schlechte Zähne, offene Beine oder Raucherlungen angucken, während er oder sie gerade genüsslich Nikotin inhaliert? Das Bundeskanzleramt nudgt auch. Es hat schon im August 2014 folgende Stellenausschreibung geschaltet. Zitat: Das Bundeskanzleramt sucht am Dienstort Berlin für das Referat Politische Planung, Grundsatzfragen und Sonderaufgaben befristet bis zum Ende der 18. Legislaturperiode 3 Referenten. Die Bewerber sollten, noch ein Zitat, hervorragende psychologische, soziologische, anthropologische, verhaltensökonomische bzw. verhaltenswissenschaftliche Kenntnisse haben. Gesucht wurden also Nudger, professionelle, psychologisch und verhaltenswissenschaftlich geschulte Schubser. Die Rechtswissenschaftlerin Anne van Aken, Professorin für Rechtstheorie an der Universität St. Gallen, meint, der Staat dürfe seinen Bürgerinnen und Bürgern durchaus Hinweisschilder in die Landschaft stellen, ihnen sagen:
Sei mal vorsichtig, denk mal nach.
Informationen weiterreichen sei auch in Ordnung. Zum Beispiel im Hinblick auf den verfluchten, auf den geliebten Süßigkeitenteller, der bei uns in der Redaktion steht.
Sie könnten also praktisch in Ihrer Redaktion die Schokolade neben das Obst stellen und dann die Kalorien daneben schreiben. Ja, das wäre eine offene Informationsgabe. Die halte ich auch immer für in Ordnung.
Gleichzeitig betont die Rechtswissenschaftlerin aber auch eine ziemlich sympathische Rechtsnorm.
Sie haben ein Recht zur Unvernunft in der deutschen Verfassung.
Das Interview mit der Rechtswissenschaftlerin wollen wir heute auch senden. Aber zuerst wollen wir mal hören, was ein studierter Philosoph, Politikwissenschaftler und Ökonom zum Thema meint. Robert Lepenies hat an der Universität Oxford und an der London School of Economics studiert und dann an der Hertie School of Governance in Berlin promoviert. Er engagiert sich im Forschungsnetzwerk Academics Stand Against Poverty und lehrt und forscht aktuell am Institut für Praktische Philosophie der Freien Universität Berlin. Susan Niemann, die Leiterin des Einstein-Forums Potsdam, meinte bei ihrer Einführung zu Lepenies Vortrag: Diesen jungen Forscher sollten wir uns merken, er sei up and coming. Außerdem hat sie in ihrer Vorrede eine rhetorische Frage gestellt. Darf die Wissenschaft Kinder haben? Und die Antwort hat sie gleich selbst gegeben. Ja, logisch darf sie. Wie sie drauf kommt, das wird gleich zu Beginn von Robert Lepenies Vortrag klarer. Der auf Deutsch gehaltene Vortrag heißt im Original »Should we nudge the poor?« Ich würde aber gerne ein Peter Handke-artiges Zitat aus dem Vortrag selbst zum Titel erheben. Die absichtliche Platzierung des Apfels auf Augenhöhe. Gehalten hat Robert Lepenies seinen halbstündigen Vortrag am 9. Februar 2016 im Einstein-Forum Potsdam.
Ja, vielleicht eine kleine Anekdote gleich zum Anfang. Als ich gerade mein ältestes Kind, meinen Sohn, abgeholt habe vom Kindergarten, meinte er zuerst: Papa, warum bist du eigentlich so doof angezogen? Sowas steckt man dann weg. Dann habe ich ihm erklärt, was ich mache, dass ich einen Vortrag halte, dass ich mich freue, wenn Leute kommen, dass ich was sprechen darf. Und dann unterbrach er mich und fragte: Papa, erzählst du denen dann auch, dass du Kinder hast? Ich habe gesagt, naja, also hatte ich jetzt eigentlich nicht vor, habe ich nicht geplant. Also ich wüsste auch nicht, warum sollte ich das denn machen? Und dann sagt er, na, wenn du das denen nicht erzählst, dann wissen die das ja gar nicht. Und ich dachte, das passt ganz gut zu dem Vortrag, weil es hängt auch damit zusammen, was wir voneinander wissen sollten, wie wir uns gegenseitig behandeln sollten. Aber ich fange jetzt einfach mal an. Vielen Dank für die Einführung. Ich freue mich sehr, im Einstein-Forum vorzutragen. Ursprünglich wollte ich auf Englisch reden, daher der Titel meines Vortrags. Ich spreche über Nudges. Was ist ein Nudge? Nudge ist ein Politikinstrument. Er nutzt Kenntnisse über menschliches Verhalten, die in Psychologie, Entscheidungstheorie und Verhaltensökonomie gewonnen wurden, um menschliches Verhalten zu steuern. Nudges sind kleine Veränderungen in den Kontexten, in denen Menschen Entscheidungen treffen. Man spricht hier von Entscheidungsarchitektur. Also all dem, was Einfluss auf unsere Entscheidungen hat. Ein Beispiel ist die Essensanordnung in Kantinen, mit der Fettleibigkeit bekämpft werden soll. Experimente haben gezeigt, dass Menschen in ihrer Essenswahl stark durch die Platzierung der Speisen beeinflusst werden. Ist der Schokoladenpudding auf Augenhöhe, wird dieser eher gegessen, als wenn er in der zweiten Reihe im Buffet steht. Oder stattdessen eine gesündere Alternative wie ein Apfel in unmittelbarer Reichweite steht. Die absichtliche Platzierung des Apfels auf Augenhöhe, das ist ein Nudge. Solche psychologischen Tricks, welche die Verhaltenswissenschaften meist mit Hilfe von Experimenten herausgefunden haben, können sehr wirksam sein. Auch die Weltbank hat sich dies zunutze gemacht. Viele ärmere Länder leiden unter einer niedrigen Steuermoral. Die Weltbank hat in Guatemala mit der Formulierung von Steuerbescheiden experimentiert, um zu sehen, mit welchen Formulierungen die Zahlraten erhöht werden können. Ein herkömmlicher amtlicher Brief war, das kennen viele, oft verklausuliert und kompliziert geschrieben. Die Nudge-Teams experimentierten mit verschiedenen anderen Formulierungen und fanden heraus, dass bestimmte Nudges besonders effektiv wirkten. Also die Gruppen, die Briefe erhielten, die an den Nationalstolz der Guatemalteken appellierten, zahlten bereitwilliger als die Gruppen, die solche Briefe nicht erhielten. Noch effektiver waren Briefe, die erwähnten, dass niedrige Steuermoral kein Kavaliersdelikt oder ein Versehen ist, sondern aktive Steuervermeidung. In Labortests waren Briefe noch erfolgreicher, in denen stand, 80% ihrer Nachbarn haben schon Steuern gezahlt, wie zum Beispiel auch ihre Frau Nachbar, Frau Müller. Aber was ist jetzt eigentlich mit ihnen? Das alles sind Nudges. Einige der hier vorgetragenen Gedanken habe ich zusammen mit meiner Co-Autorin Magdalena Małecka in einem kürzlich erschienenen Artikel im Review of Psychology and Philosophy publiziert. Ein längerer Aufsatz erscheint demnächst in der Zeitschrift für praktische Philosophie. Als Susan Nyman mich zu einem Vortrag im Einstein-Forum einlud, beschäftigte mich gerade das Verhältnis von Nudging und Armut. Und darüber spreche ich heute nur am Rande. Mein Interesse hat sich jetzt auf grundlegendere Fragen zum Verhältnis von Nudges, Politik und Wissenschaft ausgeweitet. Die Kernfrage, die ich mir stelle, ist diese. Ist es möglich, verhaltenswissenschaftliche Erkenntnisse legitim für das öffentliche Interesse einzusetzen? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen ist es möglich, auf legitime Weise in Politik und Recht zu nudgen? Diese Frage möchte ich heute erörtern. Und falls am Ende noch etwas Zeit bleibt, möchte ich mit ein paar Gedanken zum Behavioral Turn in den Sozialwissenschaften schließen und der Frage, inwieweit es zulässig ist, dass verhaltenswissenschaftliche Ansätze mehr und mehr andere Erklärungsansätze in den Sozial- und Geisteswissenschaften verdrängen. Ich argumentiere, dass Nudges keine neutralen Politikinstrumente sind, sondern dass sie spezifische Charakteristiken haben, die sich nur unter besonderen Bedingungen mit demokratischen Prinzipien vereinbaren lassen. Zusammengefasst ist das Problem das folgende. Nudges sind nicht normativ und nicht kognitiv. Nudges zeigen Wirkung, ohne dass Handlungsgründe vermittelt werden. Und Nudges beeinflussen menschliches Handeln, ohne dass sich Menschen dessen bewusst sind. Und es sind diese beiden Aspekte des Nudging, die problematisch für eine kollektive, demokratische Selbstgesetzgebung sind, wie sie sich in Recht und öffentlichen Institutionen widerspiegelt. Und unter kollektiver Selbstgesetzgebung verstehe ich die Kontrolle, die ein soziales Kollektiv, die wir über die Evaluation, Deliberation und Wahl ihrer sozialen Institutionen hat. Unregulierte Nudges, da nicht normativ und nicht kognitiv, unterminieren die Möglichkeit, dass wir uns als Gesellschaft selbst die Regeln geben, nach denen wir leben möchten. Nudges stehen im Widerspruch zu demokratischer Selbstgesetzgebung. Nudging the rich. Vorletztes Jahr fanden sich einige Mitarbeiter einer wohltätigen englischen Organisation, die Fundraising für Forschung für Kinderkrankheiten betreibt, in den London Offices der Deutschen Bank ein. Die Deutsche Bank führt schon länger ein erfolgreiches Programm durch, das ihre Banker ermutigt, an einem Tag im Jahr einen Tageslohn für einen wohltätigen Zweck zu spenden, mit entsprechendem Matching der Bank. Banker der Deutschen Bank, das klingt nach Leuten, die einigermaßen rationale, nutzenmaximierende, zumindest eigennutzmaximierende Handlungen treffen. Es gibt wohl kaum ein besseres Beispiel für den Homo economicus als den typischen Investmentbanker. Normalerweise erhielten die Banker einmal im Jahr eine E-Mail ihres CEOs, in der auf die Möglichkeit einer solchen Spende hingewiesen wurde. In diesem Jahr aber wurden die Banker erstmals auf verschiedenen Wegen angesprochen. Eine Gruppe erhielt die gewohnte Standard-E-Mail. Eine andere Gruppe wurde persönlich von Freiwilligen der Meningitis Research Foundation begrüßt und erhielt Informationsmaterial. Eine letzte Gruppe erhielt zusätzlich ein kleines Päckchen mit Süßigkeiten. Die Deutsche Bank und die Meningitis Research Foundation führten ein Experiment des Behavioral Insight Teams durch, der damaligen verhaltenswissenschaftlichen Nudge Unit des britischen Kabinetts. Sowas gibt es. Und kam zu erstaunlichen Ergebnissen. Im Vergleich zur Kontrollgruppe verdoppelte sich die Spendenbereitschaft derjenigen, die eine personalisierte E-Mail erhielten. Überraschend war aber die Maßnahme, die zu einer Verdreifachung der Spendenbereitschaft führte, das zusätzliche kleine Päckchen Süßigkeiten. Für die Kosten von ein paar Süßigkeiten, die dreifache Summe für wohltätige Zwecke, kann es daran liegen, dass Banker so gerne Süßigkeiten essen? Verhaltensökonomen reagieren auf solche Ergebnisse wenig überrascht, denn sie sehen ihre Grundvermutung bestätigt. Das Menschenbild des neoklassischen Homo economicus hat ausgedient. Menschen, ob Banker oder nicht, lassen sich im richtigen Entscheidungskontext zu allen möglichen Handlungen bewegen. Selbst der Banker lässt sich für wenig Gegenwert überzeugen, einen Tageslohn zu spenden. Und es sind nun nicht nur Politiker, sondern Psychologen, Politikwissenschaftler, Rechtswissenschaftler und Ökonomen, die sich fragen, wie lassen sich solche simplen und preiswerten verhaltenswissenschaftlichen Instrumente für das Gemeinwohl nutzen. In den Rechts- und Verhaltungswissenschaften findet momentan eine weitreichende intellektuelle Transformation statt. Verhaltenswissenschaftliche Ansätze und Erkenntnisse werden systematisch erforscht, vielfach diskutiert und oftmals enthusiastisch rezipiert. In der Theorie ebenso wie in der praxisnahen Forschung. Zugleich spielen verhaltenswissenschaftliche Erkenntnisse im öffentlichen Leben eine größere Rolle. Nudges beeinflussen Verhalten in einer Art, die sich von rationaler Überzeugung, klassischen Steuerungs- und Kontrollmechanismen oder materiellen Anreizen unterscheidet. Und in meinen Augen bilden Nudges eine genuin neue Form der Verhaltenssteuerung, die auf einer Vielzahl interessanter philosophischer Annahmen beruht. Und damit beschäftige ich mich. Für die Befürworter geht es bei Nudges nur um den sanften Stups, zu Deutsch, mit dem Menschen dazu gebracht werden, eine bestimmte Handlung auszuführen. Nudges zeichnen sich, so die Befürworter, dadurch aus, dass sie eingebettet in öffentliche Institutionen wohlfahrtsfördernde Auswirkungen haben, gleichwohl aber volle Wahlfreiheit lassen, ohne dass Zwang zur Anwendung kommt. Welfare Promotion and Choice Preservation without Coercion. Es gibt unauffällige und kleine Nudges und sogenannte Entscheidungsarchitekturen, wie die eben genannten Süßigkeiten für Banker, die Reziprozitätsnorm für Spendenforderungen abrufen oder den Obstteller anstelle der Schokolade auf Augenhöhe in der Kantine oder die Erinnerung an die Steuermoral der Nachbarn. Aber es gibt auch sehr strittige Nudges, bei denen es um wichtige politische und ethische Fragen geht. Ein Beispiel ist hier die Organspende. Es handelt sich auch um einen Nudge, wenn in der gesetzlichen Regelung von Organspenden von einer Zustimmungsregelung zu einer Widerspruchsregelung gewechselt wird, wie es sie beispielsweise in Frankreich und Österreich gibt. Andere Widerspruchsregelungen gibt es zum Beispiel in der privaten Rentenversicherung in den USA, in der man Arbeitnehmer automatisch in Sparprogramme einschrieb. Und somit sind Nudges von einem Entscheidungsträger veranlasste intentionale Akte. Und natürlich geschieht jede menschliche Handlung in einem bestimmten Kontext. Aber das Besondere an Nudges ist, dass sie auf systematischer Forschung beruhen und intentionale Akte zur Erreichung eines bestimmten Politikziels von Entscheidungsträgern sind. In der Literatur wird zwischen Pro-Self und Pro-Social Nudges unterschieden. Manche Nudges zielen darauf ab, individuelle Entscheidungsfähigkeiten zu verbessern oder das Verhalten von Menschen in rationale Bahn zu lenken. Andere Nudges zielen darauf ab, wünschenswerte gesellschaftliche Ziele zu erreichen, und zwar unabhängig davon, welchen Effekt diese Nudges auf die Entscheidungsfähigkeit Einzelner haben. Die Hoffnung ist schließlich, dass sich Menschen durch Nudges besser ernähren, das Klima schützen, weniger Energie verbrauchen, zuverlässiger Steuern zahlen, aufmerksamer Auto fahren. In den Worten von Cass Sunstein und Richard Thaler, den Begründern und Erfindern des Konzepts Nudging Towards Health, Wealth and Happiness, Nudges für Gesundheit, Wohlstand und Glück. Und das nennt man libertären Paternalismus. Gesetzgeber haben die Vorteile des Nudging, es ist günstig, effizient und effektiv, erkannt. Außerdem muss man die meisten Nudges nicht im Parlament diskutieren und durch Gesetze installieren. Nudges können leicht und einfach durch administrative Akte eingesetzt werden. Deshalb erleben wir momentan eine rapide Entwicklung von verhaltenswissenschaftlicher Gesetzgebung. Vorreiter war hier das Vereinigte Königreich, in dem das bekannte Behavioral Insights Team, BIT oder Nudge Unit, als erste Regierungsorganisation verhaltenswissenschaftliche Ansätze nutzen konnte. Auch im Berliner Kanzleramt gibt es unter dem Namen Wirksam Regieren eine kleine Projektgruppe von Verhaltenswissenschaftlern. In der Weltbank arbeitet seit letztem Monat ein verhaltenswissenschaftliches Global Insights Team. Besonders eindrucksvoll ist die Exekutivverordnung, die US-Präsident Barack Obama vor 4 Monaten unter dem Titel Behavioral Science Insights Policy Directive herausgab. Die Verordnung schafft ein Behavioral Sciences Team und empfiehlt öffentlichen Verwaltungen, sich verhaltenswissenschaftlicher Erkenntnisse zu bedienen. Immer mehr Verwaltungen, Ministerien, aber auch kleinere administrative Einheiten rund um die Welt probieren Nudges aus. Nudging institutionalisiert sich. Öffentliche Institutionen haben gegenüber ihren Bürgern besondere moralische Rechtfertigungspflichten. Jedenfalls möchte ich diese normative Prämisse aus einem demokratischen Selbstverständnis rekonstruieren. Der Philosoph John Rawls argumentiert in seiner Theorie der Gerechtigkeit, dass Bürger die moralischen Grundlagen kennen müssen, auf denen Recht und Zwang beruht. Weiterhin müssen Bürger, und hier zitiere ich seinen Schüler Samuel Freeman, Bürger müssen die wahren Gründe und Umstände sozialen und politischen Lebens kennen. Für Rawls ist es die Publizität, also die Sichtbarmachung von institutionellen Regeln, welche demokratischen Bürgern eine gemeinsame Basis für politische Argumente und Rechtfertigung geben muss. Aber auch für andere Philosophen, wie zum Beispiel Frankfurter Rainer Forst, ist ein solcher Anspruch auf Rechtfertigung von Macht normativ grundlegend. In einer Nudge-World, Term kommt von Jeremy Waldrum, also in einer Welt, in der öffentliche Institutionen weitreichend Nudges nutzen. In einer Nudge-World ist aber genau dieses Wissen über die moralischen Grundlagen von Recht und Zwang nur schwer zu erlangen. Im Gegenteil, Nudges vernebeln die Möglichkeit, dieses Wissen zu erlangen, wenn sie ohne Sicherheitsmaßnahmen institutionalisiert werden und kein expliziter Teil der Rechtsordnung sind. In ihrem 2008 erschienenen Buch Nudge haben der Ökonom Richard Thaler und der Jurist Cass Sunstein Nudge als einen deskriptiven Begriff eingeführt. Aber sie haben damit von Anfang an einen normativen Zweck verfolgt. Öffentliche Institutionen sollten Menschen zu ihrem eigenen Vorteil paternalistisch steuern und ihnen zugleich die individuelle Wahlfreiheit lassen. Ein Großteil der philosophischen Literatur über Nudging vertritt im Kern einen individualistischen Ansatz, der besagt, dass die Relevanz von Nudges eingehend dadurch beschrieben werden kann, wenn man nur die Interaktion zwischen dem Architekten eines Nudges und dessen Rezipienten betrachtet. Und hier gibt es viel Kritik. Nudges bedeuten Manipulation. Nudges nutzen menschliche Schwäche aus oder täuschen Individuen. Andere Kritiker sagen, dass Befürworter des Nudging die psychologische Literatur, besonders zum Thema Bias, nur selektiv lesen. In der Literatur fehlt allerdings eine explizit institutionelle Kritik. Und ein solcher institutioneller Ansatz nimmt die individualistische Perspektive auf und erweitert sie um die Betrachtung von Faktoren, die der Interaktion extern sind. Und dazu gehören beispielsweise die rechtlichen und politischen Institutionen, in die ein Nudge eingebettet ist und die diesen erst möglich machen. Ich gehe von der normativen Notwendigkeit der kollektiven Selbstgesetzgebung in demokratischen Ordnungen aus. Es ist ein minimales Demokratieverständnis zu sagen, die Gesetze, nach denen wir leben, sollten wir uns selbst geben. Nudges, gleich ob es um pro-social oder pro-self-Nudges geht, steuern Verhalten nicht durch das Recht, sondern gewissermaßen außerhalb des Rechts. Nudges sind nicht normativ. Sie liefern Bürgern keine Handlungsgründe, sondern nutzen das vermeintlich bessere Wissen über Verhaltensmuster, um Verhalten zu steuern. Befürworter des Nudging sehen das Recht also instrumentell, als Mittel, um Verhalten zu steuern. Und nicht als ein Ort der Austragung für Gründe für richtiges oder erwünschtes Verhalten. In einer idealisierten demokratischen Auffassung der Rechtsordnung spiegelt das Recht von uns allen gemeinsam gegebene Prozesse und Regeln wider, die gegebenenfalls mit Zwang durchgesetzt werden. Diese Gesetze können wir als fair oder unfair erachten, aber sie sind sichtbar, im Prinzip anfechtbar, reversibel und bedürfen der Rechtfertigung in öffentlichen Institutionen. Das Besondere an Rechtsnormen ist, dass sie von Menschen befolgt oder bewusst abgelehnt werden können. Instrumente dagegen, die unbewusst wirken, können nicht hinterfragt werden. Ein gutes Beispiel hierfür sind die sogenannten schockierenden Gesundheitswarnungen, diese Shocking Health Warnings, beispielsweise die viel diskutierten Raucherlungen auf Zigarettenschachteln. Es ist das Recht, das den Produzenten zwingt, die Zigarettenschachteln mit Warnungen zu versehen. Aber es sind die Warnungen, die Nudges darstellen und emotionale Effekte auf Konsumenten ausüben. Konsumenten oder Raucher reagieren unter diesen Umständen nicht auf die Rechtsnorm, sondern auf einen Nudge, und zwar in nicht kognitiver Weise. Die Rechtsnorm selbst ist nicht sichtbar und es ist nicht das Recht, das Menschen vom Rauchen abhält, sondern die bildliche Darstellung einer Raucherlunge, die eine nicht kognitive Reaktion und damit ein gesellschaftlich gewünschtes Verhalten hervorbringt. Und das gesellschaftlich gewünschte Verhalten ist hier Verringerung gesundheitsschädlicher Handlungen. Wir können dieses Resultat gesellschaftspolitisch begrüßen oder nicht. Aber wichtig ist, dass Akteure, auf denen dieser Nudge wirkt, keine zugrunde liegende Rechtsnorm sehen. Sie reagieren auf eine Veränderung der Entscheidungsarchitektur, die sich zum Beispiel auf Emotionen oder das persönliche Risiko empfinden auswirkt. Wie also könnte man Nudges legitim einbetten? Mein Kernvorschlag. Entscheidungsträger sollten zumindest so weit wie möglich versuchen, Nudges mit Rechtsnormen zu flankieren oder Nudges ins Rechtssystem aufzunehmen. Nur auf diesem Wege können Nudges erkennbar, angreifbar und öffentlich gemacht werden. Und nur auf diesem Wege kann die nicht kognitive und nicht normative Wirkungsmacht von Nudges geschwächt werden. Es gilt, so weit wie möglich Nudges in Rechtsnormen zu transformieren. Einige institutionelle Vorschläge hierzu wären ein öffentliches Nudge-Register, eine Kennzeichnungspflicht von Nudges sowie Verfallsdaten für Nudges, sodass die Implementierung bestimmter Nudges in regelmäßigen Intervallen diskutiert und darüber entschieden werden muss. Die Einbettung von Nudges in die Rechtsordnung hat den Zweck, es Akteuren zu ermöglichen, Einflussnahmen auf ihr Verhalten zu erkennen und die rechtlichen Rahmenbedingungen der auf sie einwirkenden Einflüsse kritisch zu hinterfragen. Im Beispiel der Süßigkeiten oder der Zigarettenschachtel sollte die Packung vielleicht mit dem Satz ergänzt werden: Vorsicht, hier werden Sie genudged. Auf diese Vorschläge hat Cass Sunstein eine kleine, aber extrem skeptische Replik geschrieben, in der er behauptet, dass die Politik von Entscheidungsträgern in freien Gesellschaften generell und notwendigerweise sichtbar ist und unter genauer öffentlicher Prüfung steht. Außerdem sollten wir uns doch lieber privaten Nudges, zum Beispiel in der Werbewirtschaft, zuwenden, die weitaus schädlicher seien. Zwei Repliken. Erstens, Sunstein verkennt, dass sich Nudges eben doch der öffentlichen Prüfung entziehen können, denn Nudges haben diachronische Effekte. Gesellschaften können Nudges von früheren Entscheidungsträgergenerationen erben und an spätere Generationen vererben. Einmal in der administrativen Praxis festgesetzt, sind Nudges von Nachfolgegenerationen nur noch schwer aufspürbar. Und tatsächlich wird dies schon bald ein Problem sein, nachdem die erste Welle der Nudge-Units in einigen Ländern vorbei ist. Das Behavioral Insights Team, das Süßigkeiten für Banker ausgab, ist nun auch eine private Beratungsgesellschaft. Zweitens. Es gibt gute Gründe, sich verstärkt mit dem Verhältnis von Nudges und öffentlichen Institutionen zu befassen. Selbst in freien Gesellschaften sind die Nudges öffentlicher Institutionen schwer zu umgehen. Gleichzeitig haben die kollektiven Regeln, die wir uns als Gesellschaft selbst geben, einen besonderen normativen Status. Sie sollten bei der ethischen Bewertung von Nudges zuerst in den Blick genommen werden. Diese können dann im Anschluss aufbauend auf Grundprinzipien Regeln beinhalten, wie mit Nudges zwischen privaten Akteuren umgegangen werden soll. In der Werbung schließlich gab es schon immer psychologische Tricks. Aber zwei Phänomene rund um das Nudging sind neu. Erstens ist es die systematische Art, wie verhaltenswissenschaftliche Forschung von der Politik selbst gefördert wird. Zweitens ist es die Art, in der Wissenschaftler selbst ihre verhaltenswissenschaftliche Expertise anbieten und damit den Wissenschaftspolitik-Nexus professionalisieren. Architektokraten oder Nudge-Entrepreneure betreten die politische Bühne. Nudging the poor. Wir haben von Süßigkeiten und reichen Bankern gehört. Nun möchte ich über Süßigkeiten und Arme sprechen. Eine Forscherin fragte hinter der Kasse eines Supermarkts Kunden, wie viele bestimmte Produkte kosteten, die sie gerade eingekauft hatten. Und die Antworten zeigten, dass Arme und Reiche in unterschiedlichen kognitiven Welten leben. Reiche Supermarktkunden wussten meist nicht genau, wie viel sie beispielsweise für einen Liter Milch ausgegeben hatten, ob es nun 1 oder 3 Euro gewesen waren. Arme Kunden hingegen wussten es meist ziemlich genau. Der Effekt wird noch offensichtlicher, wenn man die Kunden danach fragt, wie viel sie gerade insgesamt ausgegeben haben. Reiche Leute wissen teilweise noch nicht einmal grob den Gesamtbetrag, den sie vor wenigen Sekunden ausgegeben haben. Arme Leute hingegen sehr genau. Es gibt also mit steigendem Wohlstand eine absteigende Wahrnehmung für Preise. Arme Leute überlegen sich genau. Wenn ich mir diese teure Schokolade heute kaufe, kann ich mich vielleicht nicht später mit einem Freund in der Bar treffen. Die Verhaltensökonomen Molinathan und Shafir sprechen in ihrem wunderbaren Buch Scarcity von der mentalen Bandbreite, die uns allen zur Verfügung steht. Die kognitive Belastung ist so ungleich verteilt, dass arme Leute im Supermarkt unter Stress stehen und dauernd schwierige Entscheidungen treffen müssen, während Reiche den Einkauf eher meditativ erleben und ihre Gedanken schweifen lassen können. Der Arme verhält sich hier aber exakt wie der Homo economicus. Er trägt eine rationale Abwägungsentscheidung, allerdings unter schwerer kognitiver Belastung, die dann wieder mit Gesundheitsproblemen einhergehen kann. Shafir und Molinathan haben ausgerechnet, dass der kognitive Stress, unter dem ein Armer in unserer Gesellschaft steht, sich so anfühlt, als wäre ein Normalgestellter 72 Stunden ununterbrochen wach. Die Kausalität läuft also andersherum. Geldsorgen machen dumm und nicht umgekehrt. John Rawls, der amerikanische Philosoph und Autor der Theorie der Gerechtigkeit, formuliert zwei wichtige Gerechtigkeitsprinzipien für soziale Institutionen. Erstens, dass fundamentale Freiheitsrechte für alle gelten müssen. Zweitens, lässt sich soziale und wirtschaftliche Ungleichheit nur dann rechtfertigen, wenn sie dem Interesse der Schlechtgestelltesten in unserer Gesellschaft dient. In einer gerechten Gesellschaft, die für Rawls Freiheit und Gleichheit verbindet, müssen wir die sozialen Institutionen aus Sicht der Ärmsten evaluieren. Soziale Institutionen können kognitiven Stress verursachen oder ihn lindern. Arbeitslose, die sich wöchentlich beim Arbeitsamt melden müssen, um ihre magere finanzielle Unterstützung zu erhalten und die häufig Behördengänge machen und Formulare ausfüllen müssen, sind zusätzlich im Stress ausgeliefert. Um beim Supermarktbeispiel zu bleiben, verhaltenswissenschaftliche Analyse zeigt uns, dass kognitive Lasten ungleich in der Gesellschaft verteilt sind. Die politische Philosophie wiederum liefert Bewertungsmaßstäbe, wie wir aus kognitiver Ungleichheit sagen können, dass eine kognitive Ungerechtigkeit wird. Und auch wenn Gerechtigkeitstheorien und Verhaltenswissenschaft zusammengehören, folgt daraus noch nicht, dass Nudges gerechtfertigt sind. Ich denke, Nudges gegenüber sollten wir skeptisch sein, weil sie mit demokratischen Prinzipien nur schwer vereinbar sind. Aber Nudges sind nur eine Unterkategorie von vielen verhaltenswissenschaftlichen Instrumenten. Und über ihre Bedeutung wird trotz der von mir aufgezeigten Konjunktur verhaltenswissenschaftlicher Forschung und ihrem zunehmenden Einfluss auf die Politik gestritten. In der New York Review of Books hat Samuel Freeman, der Schüler von Rawls, argumentiert, dass Nudges nur auf der Mikroebene eine Rolle spielen, während die großen Gerechtigkeitsfragen Bildung, Gesundheit, Umverteilung auf der institutionellen Ebene behandelt werden. Freeman zufolge sind der Wirkung von Nudges, also Warnungen, Default Rules, Frames, natürliche Grenzen gesetzt. Nudges sind langweilig. Sie können unsere Infrastruktur nicht reparieren oder wichtige öffentliche Güter bereitstellen. Sie haben nichts mit Programmen für sozial Schwache zu tun und können keine Umverteilung erreichen. Nudges sind Kleinigkeiten. Und ich glaube, hier liegt Freeman falsch. Ja, die Befürworter von Nudges halten sich von großen Themen und politischen Utopien fern. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass die verhaltenswissenschaftliche Forschung keine Auswirkungen auf der Makroebene haben wird. Hier erlaube ich mir ein paar spekulative Gedanken. Der Forschungsgruppenleiter des Behavioral Insights Teams hat kürzlich in einem Interview gesagt, ich zitiere, ich möchte wirklich nicht, dass auf meinem Grabstein steht, hier liegt einer, der Leute mit Süßigkeiten dazu gebracht hat, mehr für wohltätige Zwecke zu spenden. Er sagt, mir geht es darum, die Welt zu retten und mit jeder randomisierten, kontrollierten Studie kommen wir dem näher. Zitat Ende. Diese randomisierten, kontrollierten Studien, sogenannte RCTs, Randomized Controlled Trials, kommen ursprünglich aus der evidenzbasierten Medizin und gelten momentan als der Goldstandard in der Evaluation der Wirksamkeit von ökonomischen und sozialpolitischen Interventionen. Sie liefern den besten empirischen Nachweis von einer eng definierten Wirksamkeit. Jeder, der sich mit Programmevaluation beschäftigt, ob in der evidenzbasierten Entwicklungszusammenarbeit oder Sozialpolitik, weiß um den Siegeszug dieser innovativen Methoden, dieser randomisierten, kontrollierten Studien. Sowohl Nudges als auch RCTs sind Anzeichen für eine zunehmende Bedeutung empirischer Herangehensweisen in der Politik. Der Chef der UK Nudge Unit, eben genannt, nannte diese Herangehensweise hyperempirisch. Diese Art der Beratung verändert die Politik. Zunehmend werden in verschiedenen Ländern Angehörige des öffentlichen Dienstes verhaltenswissenschaftlich geschult. Vielleicht bewegen wir uns auf eine Nudge-Spur zu. Vielleicht bedeutet der Bedeutungszuwachs einer vermehrt verhaltenswissenschaftlichen, hyperempirischen Politikberatung, dass es eine bestimmte Politik bald nicht mehr geben wird, weil ihr keine randomisierte oder experimentelle Studie zugrunde liegt. Als Präsident Obama vor 5 Jahren gegen heftige Widerstände, vor allem der Republikaner, Obamacare, also den Patient Protection and Affordable Care Act, ins Leben rief, war dies die größte Reform der amerikanischen Gesundheitspolitik in jüngster Geschichte. Ein stark kritisiertes, sehr ambitioniertes Programm, um mehr Bürger zu versichern und ihre Versicherungskosten zu senken. Schon bald wurden Rufe von Policy-Analysten laut, Aspekte des Programms seien nicht richtig evaluiert, besonders das Innovation Center nutze keine Randomized Control Trials. Es gab einen gewaltigen Aufschrei innerhalb einer bestimmten Community von Politikberatern. Wie kann ein so ambitioniertes Projekt auf einer methodisch so unsauberen Grundlage verfolgt werden? Tatsächlich wurde bei Obamacare schludrig gearbeitet und die Reform wurde nicht zuletzt von großem Idealismus getragen. Aber vermutlich war es dieser Idealismus, den eine hyperempirische Politikanalyse selbst nicht aufbringen kann, der zur praktischen Umsetzung des Reformprogramms führte. Man kann vielleicht nicht immer auf die RCTs warten, wenn man politische Wirkung erzielen will. Regierungshandeln braucht auch Visionen, nicht nur eine evidence-based policy. Nudge Entrepreneurs. Die spezielle Art der Expertise, die nun in Politik und Politikberatung zunehmend Gehör findet, hat zu einem neuen Berufsbild geführt. Es handelt sich um Verhaltenswissenschaftler, die gezielt auf die Politik zugehen, um diese zu beeinflussen. Ich nenne sie Nudge Entrepreneurs. Und wie es oft der Fall ist, brauchen sogenannte Neuerer die Alten, von denen sie sich absetzen. Man sieht eben besser aus, wenn man sich von einer Strohpuppe absetzt. Eine solche intellektuelle Strohpuppe ist für die Nudge Entrepreneurs die neoklassische Ökonomie. Nudge Entrepreneurs fangen im Lobpreis ihrer eigenen Programmatik oft damit an, den nutzenmaximierenden Homo economicus als hoffnungslos unrealistisch zu kritisieren. Ob in Ökonomie, Recht oder Politikwissenschaft, so argumentieren sie, gilt es, sich aus dem Griff der Mainstream-Ökonomie zu lösen und stattdessen realistischere Annahmen einzugehen. Realistische Ansätze, die endlich richtig erklären, wie Menschen ticken. Aber hier schießen die Nudge-Entrepreneurs weit über das Ziel hinaus. Anstelle des neoklassischen Homo economicus tritt ein Homo behavioralis, der ebenso triumphalisch angepriesen wird wie sein Vorgänger. Ein wichtiges rhetorisches Mittel, das von Nudge-Entrepreneurs genutzt wird, ist das Berufen auf die erhöhte Wissenschaftlichkeit des verhaltenswissenschaftlichen Ansatzes. Die Philosophin Susan Hack hat geschrieben, dass es Ausdruck von Scientismus sei, wenn der Begriff Wissenschaft als wertender, ehrbarer Begriff in Argumenten verwendet wird. Die Befürworter des Nudgings führen gegenüber Entscheidungsträgern gerne an, ihre Vorschläge seien zum ersten Mal wissenschaftlich fundiert. Und hier mag man inhaltlich zustimmen oder dies ablehnen, aber das hängt von der eigenen Vorstellung von guter Wissenschaft ab. Interessant ist hier die Wahl des rhetorischen Mittels. Befürworter des Nudging nutzen das Prestige der experimentellen Wissenschaften, um ihre Vorschläge einzubringen. Auf der größten Fachkonferenz zu Nudging trafen sich im letzten Jahr in London etwa 1000 Forscher. Teilnehmer kosten zwischen 500 und 1000 Dollar, Studenten kostenlos. Sie trafen sich mehrere Tage zu zahlreichen Workshops und Veranstaltungen. Und in fast jedem Panel wurde irgendwann darüber diskutiert, wie man strategisch mit den neuen Erkenntnissen an die Politik herantreten kann. Über Netzwerke, Veranstaltungen und Workshops wird der Einfluss in die Politik offen und systematisch vorbereitet. Es gibt mehrere überregionale Nudge-Netzwerke. Mir sind keine vergleichbaren Unterstützernetzwerke zu anderen einzelnen Politikinstrumenten bekannt. Aber es gibt jetzt europäische, französische, italienische Netzwerke. Die Dokumente, die innerhalb der Nudge-Units entstehen, haben einen neuen Charakter. Sie spiegeln nicht mehr nur den Stand der Forschung wider, sondern geben Kurzratschläge und konkrete Umsetzungsbeispiele auf der Grundlage verhaltenswissenschaftlicher Kernprinzipien vor. Forschung und Politikberatung verschwimmen. Ein Beispiel findet sich in der letzten Ausgabe der renommierten psychologischen Zeitschrift Perspectives on Psychological Science. In der letzten Sonderausgabe ging es ausschließlich darum, welche verhaltenswissenschaftliche Erkenntnisse am ehesten in der Politik umzusetzen wären. Als Gastautor bewertete Sunstein die einzelnen Artikel nicht nach ihrem Erkenntniswert für die Psychologie, sondern nach ihrem Gebrauchswert für die Politik. Der Titel seines Überblicksbeitrags lautete On Interesting Policymakers. Wie kann man das Interesse von Entscheidungsträgern gewinnen? Gut ist jetzt die psychologische Forschung, die sofort umsetzbar ist. Und die Psychologen werden aufgefordert, neben ihrer Forschung doch selbst brauchbare Politikvorschläge zu machen. Wissenschaftler machen gute Wissenschaft, wenn diese politiknah und realistisch ist. Der Erfolg dieser Taktiken der sogenannten Behavioral Governance wird gerade am WZB durch Holger Strassheim, Alena Young und Rebecca Lea Korinek erforscht, deren Arbeiten für diesen Vortrag sehr erkenntnisreich waren. Ich denke, wir brauchen mehr solcher Ansetzungen der Beschreibung, aber dann auch explizit der normativen Bewertung dieses neuen Phänomens. Die letzten 5 Jahre habe ich damit verbracht, in meiner Doktorarbeit die normativen Prämissen des Homo economicus darzustellen und zu kritisieren. Und heute ist der Homo behavioralis das unerforschte Thema. Herzlichen Dank.
Wenn Banker Süßigkeiten geschenkt bekommen, was dann passiert und was er daran kritikwürdig findet, hat uns heute Robert Lepenies dargelegt.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Was sagt eine Rechtswissenschaftlerin, eine Expertin für Global Democratic Governance zu den sanften Schubsen für den guten Zweck? Das hört ihr jetzt. Anne van Aken ist Professorin für Law and Economics und Rechtstheorie an der Universität St. Gallen. Mit ihr hat meine Kollegin Verena von Keitz am 21. Januar 2015 auf D-Radio Wissen über die sanfte Tour der Verhaltenslenkung gesprochen. Anne van Aken erklärt eingangs nochmal, wie Nudging arbeitet, auf welche Weise es bei uns verfängt.
Die Technik beruht darauf, dass Menschen eigentlich in zwei Systemen denken, einem schnellen, emotionalen und intuitiven System 1 und einem langsamen, überlegten und kalkulierenden System 2. Ja? Und die Nudges nutzen dieses System 1. Die verändern also die Rahmenbedingungen der Entscheidungsfindung und nehmen damit Einfluss auf die getroffene Wahl. Ja? Und das machen sie aber auf ganz unterschiedliche Weisen. Manchmal mehr offen, manchmal mehr manipulativ. Einmal geht es um sogenannte, wie ich sie nenne, paternalistische Nudges. Ja? Also sie sollen mehr Obst essen und sie sollen weniger rauchen und sie sollen sich mehr bewegen. Und zum anderen, zum Beispiel die Umweltschutzgeschichten, da geht es um Nudges, die eigentlich darauf zielen, die Allgemeinheit zu schützen. Also es ist Allgemeinwohl-Nudges. Und die sind unterschiedlich zu beurteilen, sowohl ethisch als auch juristisch.
Aha, und inwiefern ist das unterschiedlich? Weil es einmal um mich selber geht, wo eigentlich meine persönliche Freiheit vielleicht betroffen ist, weil ich selber entscheiden kann, was mit meinem Körper geschieht, und das andere mehr sozusagen die Gesellschaft und Ressourcen betrifft?
Ja, also schauen Sie, wir leben in einem liberalen Verfassungsstaat und da geht es mal den Staat primär nichts an, was der Staat so macht. Ja? Sie haben Recht zur Unvernunft.
Was der Bürger macht.
Was den Bürger macht, geht den Staat an sich erstmal nichts an. Ja? Solange er nicht anderen schadet. Ja, und das ist sozusagen die klassische liberale Moralphilosophie von Kant, von Wilhelm von Humboldt, von John Stuart Mill, auf der unser Staat auch beruht. Das ist anders in dem Moment, wo es darum geht, dass Dritte geschädigt werden, also wieder zum Beispiel Umweltschutzfragen. Grundsätzlich mal geht der Staat bei uns davon aus, dass der Bürger und der Konsument mündig und rational ist und seine eigenen Interessen verfolgen kann. Und so haben wir ja auch ganz lange reguliert. Das heißt zum Beispiel, also wenn wir das Gefühl haben, irgendetwas ist allgemein schädlich, dann darf man es zum Beispiel verbieten. Mhm. Ja? Oder wir können Steuern erhöhen oder was auch immer. Ja? Grundsätzlich ist es aber so, dass der Staat schon sehr viel vorsichtiger sein muss in dem Moment, wo es darum geht, dem Bürger zu sagen, was für ihn selbst gut ist.
Haben Sie da vielleicht noch andere Beispiele für diesen Bereich?
Die ganzen Fragen von Kalorien, also wo wir wieder bei Ihrem Beispiel Obst und Schokolade sind. Grundsätzlich halte ich das für problematisch, wenn der Staat im Hinblick darauf manipuliert. Und die Frage ist, ob der Staat sowas machen darf, weil er meint zu wissen, was für den Bürger gut ist.
Hat es auch was damit zu tun, dass natürlich die Grundlage, auf der Staat jetzt zum Beispiel entscheidet, was gut für seine Bürger ist, auch in Gesundheitsfragen, dass das natürlich auch immer wieder mal Änderungen unterliegt oder es gibt neue Erkenntnisse, die in eine andere Richtung deuten, dass das halt auch ein Problem ist, das überhaupt zu beurteilen, was gut ist für den Einzelnen?
Ja, das ist so. Nun, sicherlich ist es so, dass die Ernährungswissenschaftler immer mal wieder sich überlegen, was besser oder was gut ist, dass es sicherlich ein hohes Übergewicht nicht gut ist, aber etwas Übergewicht ist auch offensichtlich nicht unbedingt schädlich. Also da gibt es immer wieder unterschiedliche Erkenntnisse. Nun gibt es aber natürlich Sachen wie zum Beispiel Rauchen, wo klar ist, dass es schädlich ist. Und das hat das Bundesverfassungsgericht eigentlich immer sehr deutlich festgehalten. Also zum Beispiel bei ärztlichen Behandlungen. Sie haben als Patient immer die Möglichkeit, auch unvernünftigerweise zu sagen, ich will dieses Medikament nicht. Sie können das verweigern. Sie haben ein Recht zur Unvernunft in der deutschen Verfassung. Mhm. Das sozusagen kommt wirklich daher, dass der Staat bestimmte Entscheidungen des Bürgers einfach respektiert. Die andere Frage, die problematisch ist bei den Nudges, sind eben die Mittel. Es gibt eben diese manipulativen Nudges, wo es für den Bürger praktisch nicht ersichtlich ist.
Haben Sie da nochmal ein Beispiel für?
Ja, also nehmen Sie mal, was viel diskutiert wird, und mal nicht paternalistischen Nudge, zum Beispiel die Organspenden. Ja? Wir wissen, wir brauchen mehr Organe. Wir wissen auch, dass Staaten, die ein sogenanntes Opt-in-System haben, wie in Deutschland, also sie müssen sich aktiv dafür entscheiden, eine Organe zu spenden, haben.
Indem ich zum Beispiel einen Organspendeausweis ausfülle.
Genau. Sie haben Beitragsraten von ungefähr 10-15% der Bevölkerung. Das ist aber umgekehrt in den Ländern, die ein sogenanntes Opt-out-System haben. Da müssen sie sich aktiv dafür entscheiden, dass sie kein Organ spenden wollen. Ja? Jetzt kann der Staat einfach diese Regel ändern. Und dann, die meisten kriegen es gar nicht mit. Er kann aber auch sagen, und das halte ich für richtig, der einzelne Bürger muss zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiv entscheiden. Also beispielsweise, wenn man den Führerschein macht oder wenn man das erste Mal einen Personalausweis beantragt. Und dann ist es eben, dann muss man wirklich drüber nachdenken. Genauso sind Nudges, also all die Nudges, die Ihnen Informationen geben, ja, das fällt auch unter Nudge. Sie könnten also praktisch in Ihrer Redaktion die Schokolade neben das Obst stellen und dann die Kalorien daneben schreiben. Ja, das wäre eine offene Informationsgabe. Die halte ich auch immer für in Ordnung. Also der Staat darf immer hingehen und ich nenne das Stoppschilder aufstellen für seine Bürger. Sei mal vorsichtig, denk mal nach. Das, glaube ich, ist immer völlig in Ordnung. Die Frage ist, ob es zulässig ist für den Staat, den Bürger sozusagen in diesem Unwissen zu halten und mit diesem System eins zu spielen.
Mit dem Thema der Organspende, was Sie gerade angesprochen haben, das ist aber eher in dem Sinne eigentlich nicht so, dass man darüber nicht Bescheid weiß. Oder meinen Sie dann, dass es, wenn es an Leuten vorbeigegangen ist, zum Beispiel, wenn man sowas ändern würde, dass sie sozusagen vielleicht in die, ich sage jetzt mal, Falle tappen, sich nicht dagegen zu entscheiden und dann unfreiwillig zum potenziellen Organspender zu werden?
Ja, also das ist ja das, was diese Nudges ausnutzen. Ja, also die nutzen gerade diese Trägheit, nutzen die aus. Ja, deswegen sind diese Nudges, die in diesen Regeln, also in diesen Voreinstellungen bestehen, sind die so beliebt. Ja, weil die meisten Leute kriegen es halt gar nicht mit.
Weil sie machen einfach das, was so voreingestellt ist, genau. Und gehen diesen Weg.
Genau. Und das sind aber bei so Entscheidungen wie zum Beispiel eben Organspenden, die halte ich für zu wichtig. Ja, bei weniger wichtigen Entscheidungen kann man darüber reden. Bei Organspenden halte ich das für problematisch. Und da muss man halt schon sagen, müsste der Staat an sich aktiv informieren. Und das halte ich auch für richtig. Also ich glaube auch, dass der Staat mehr eine Pflicht hat, auch den Bürger darüber aufzuklären, was genau Organspende eigentlich bedeutet, weil ich glaube, die meisten wissen es einfach gar nicht.
Verhaltensweisen vorzeichnen, ohne klarzumachen, dass und wieso der Gesetzgeber das tut, das geht nicht, meint auch die Rechtswissenschaftlerin Anne van Aken. Um Autonomie und selbstbestimmtes Leben geht es dann auch morgen Abend hier bei uns im Hörsaal. Wir senden dann eine neue Ausgabe des digitalen Salons. Feierabend 4.0 lautet die Überschrift. Wollen wir das überhaupt noch, so einen Oldschool-Feierabend? Oder ist das Quatsch, wo wir doch jetzt die Arbeit in der Hosentasche mitnehmen können? Mailen und telefonieren können wir ja schließlich auch im Park, am Strand oder vom Homeoffice aus. Ist das eine begrüßenswerte Entwicklung, weil sie für Flexibilisierung sorgt, oder doch eher nachteilig, weil sich jetzt beides, nämlich Freizeit und Arbeitszeit, immer weiter vermischen? Klar, beides ist richtig, nur schwarz oder weiß wird die Antwort nicht ausfallen. Diese 50 Shades of Grey, die zwischen den beiden Polen liegen, die besprechen wir morgen Abend im Hörsaal. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, mit oder ohne Feier, egal ob ihr von eurem Recht zur Unvernunft Gebrauch machen wollt oder nicht. Tschüss, bis morgen.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.